Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wursenden trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Connection. Ich bin Rashouf und begleite euch zusammen mit Adnan durch die heutige Sendung.
مرحبا بكم في حلقة جديدة من راديو كونكشن. أنا عدنان ويرافقني اليوم في هذه الحلقة زميلتي رشوف.
Berlin wird immer touristischer. Deshalb gibt es unzählige Stadtführungen zu den offiziellen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wir haben an einer ganz besonderen Stadtführung von Querstadt 1 teilgenommen, die sich nicht nur an TouristInnen, sondern auch an alteingesessenen BerlinerInnen richtet.
برلين تتحول يوما بعد يوم إلى مدينة سياحية للغاية، ولهذا يوجد العديد من الجولات السياحية في المدينة لزيارة الأماكن التي تجذب السياح إليها. نحن انضمينا إلى أحد الجولات السياحية الخاصة في المدينة والتي كانت موجهة لقاطني مدينة برلين أنفسهم.
Der Verein Querstadt 1 bietet Stadtführungen in Berlin und Dresden an, die von Obdachlosen und Geflüchteten geleitet werden. Sie laden zu einem Perspektivenwechsel ein. Auf der Webseite der Verein haben sie geschrieben, auf unseren Touren ergreifen Menschen das Wort, über die sonst gerne und viel geredet wird. Die Verein wurde für ihr Engagement mehrfach ausgezeichnet.
جمعية كفيرشتات عين تعرض جولات سياحية في كل من برلين ودريسدن تقاد من قبل أشخاص من خلفيات مهاجرة أو أشخاص بلا مأوى في محاولة منها لتغيير وجهات النظر عن الأمور وتقديم منظور وبعد مختلفة للمدينة كما تقول الجمعية عن نفسها على موقعها الإلكتروني أنها تعمل على إعطاء الكلمة للأشخاص الذين عادة ما يتم الحديث نيابة عنهم
Auf den Touren geht es also weniger um typische Sehenswürdigkeiten als um individuelle Wahrnehmungen. Die StadtführerInnen berichten von einigen Erfahrungen und setzen fremden Zuschreibung ihrer eigenen Erzählungen entgegen.
هذه الجولات قليلا ما تكون معنية لرؤية الأماكن السياحية في المدينة وعادة ما تكون مرتكزة على عرض التجربة الفردية للأشخاص الأدلاء السياحيين يقومون بعرض قصصهم الشخصية أمام الغرباء المتجولين معهم في المدينة
Wir nahmen an einem Tour mit Mohammed teil. Wir haben mit ihm über seine Arbeit als Stadtführer und über seine Erfahrungen in Neukölln und Marzahn, wo er inzwischen wohnt, gesprochen.
شاركنا بجولة عبر النويكون مع محمد وتحدثنا معه عن سبب عمله في هذا المجال وعن تجاربه في ماتسان والنويكون.
Hallo, ich bin Mohammed Khalil, 24 Jahre alt. Ich bin Student und Stadtführer bei Querstadt 1. Querstadt 1 ist ein Projekt, seit 7 Jahren gegründet ist. Und da nehmen Geflüchtete und ehemalige Obdachlose auf der Touren teil.
محمد خليل أنا طالب في برلين وبشتغل دليل سياحي في جمعية كفيرشت عين هاي الجمعية حابة تعرف وتخلي الناس اللي دائما بنحكى عليهم هنن يوقفوا بين العالم ويحكوا عن حالهم هالعالم هنن لاجئين وعالم كانت مشردة من قبل
Wie bist du darauf gekommen, diese Stadtführung zu machen? Welche Idee steckt für dich dahinter?
Als ich in dem Integrationskurs war, habe ich jemanden kennengelernt, der war vor mir Stadtführer und meinte, Mohammed, ich habe dir eine Arbeit gefunden. Und da habe ich mich gefreut, ich wollte irgendwas machen neben dem Sprachkurs. Und dann meinte er, Stadtführer in Berlin. Und da habe ich gelacht, wie kann ich Stadtführer in 6 Monaten in Deutschland sein? Dann hat er mehr erzählt und das hat mir gefallen, weil solche Projekte, die es erleichtern, das Zusammenleben in Deutschland und diese Grenze zwischen den Menschen zerbrechen, brauchen wir in Deutschland. لما كنت أنا انتقلت لبرلين كنت عم بتعلم بمدرسة لغة فكان في عندي صديق هناك حكالي كان هو قبل Stadtführer, Tourguide بهاي الجمعية وحكى لي انه لقيت لك شغل انت كنت بدك تشتغل محمد. قلت له ايه وشو الشغل؟ قال لي انه دليل سياحي ببرلين. فانا استغربت وضحكت يعني انه انا صار لي 6 شهور بالمانيا كيف فيني اصير دليل سياحي؟ بس هيك جمعيات برايي لازم يكون لسه اكثر موجود منهم بالمانيا، لانه بالذات هالجمعيات بخلوا الاحكام المسبقه تتلاشى لما العالم هو الشخص هو يوقف ويحكي عن حاله، ما يخلي العالم هي تفكر شو هو من الحكي اللي عم تسمعه من التلفزيون فقط.
Wer nimmt denn bei deinen Stadtführungen durch Neukölln teil und was haben die Leute so für Fragen?
Also normalerweise ist das immer am Sonntag eine offene Tour. Das sind halt Teilnehmer, die einander nicht kennen. Die haben von den Touren mitbekommen, wollten auch dabei machen, irgendwie Neukölln aus anderer Perspektive zu kennen, zu erleben. Und meistens normale Wochentage sind feste Gruppen, entweder Schüler oder Bundesfreiwillige oder Arbeitskollegen oder Vereine. Die Fragen, die sie meistens stellen, sind natürlich, wie hast du schnell die Sprache gelernt? Das ist schon die Frage, die ich sehr oft gehört habe. Aber natürlich auch, wie ist das Gefühl, wenn man sein Heimatland verlässt? Und die Frage, die mich freut, dass die Menschen die auch stellen, ist, willst du nach dem Krieg oder nach dem Studium zurück nach Syrien? Und diese Frage ist auch schwierig für mich zu beantworten, weil für mich, ich wollte niemals nach Deutschland kommen. Das war kein Plan in meinem Leben. Aber dass ich hier bin, dass ich merke, ich studiere hier, ich habe die Sprache gelernt, warum sollen wir diese Gelegenheit nicht ergreifen und hierbleiben? Oder einfach alles verlassen und zurückgehen? Es gibt noch einen Wunsch von mir, und zwar, dass ich wieder mit meiner Familie lebe. Ob das in Deutschland ist oder in Syrien, ist leider nicht bekannt, aber ob das möglich wäre in Syrien, da werde ich das nochmal machen. المشاركين في الجمعيات العالم بيجوا على التور هن مجرد يوم الأحد يكونوا مجرد مواطنين من برلين بحبوا يتعرفوا يشوفوا منطقة معينة من برلين في عين أخرى من غير منظور. والعالم في بقية أيام الأسبوع بيجوا عالم مثلا مجموعات من الطلاب، طلاب جامعة ولا طلاب مدرسة، أو هن مثلا المرة الماضية كان شركة عيد ميلاد الشيف فجاب المشتغل والشركة وعالتور مثل الهدية، يعني إنه شوفوا برلين بمنظور آخر. الأسئلة الأكثر شيء بتنسأل هي أنت كيف تعلمت اللغة بسرعة؟ هذا أكثر سؤال. وأسئلة تانية اللي هي الأهم واللي بتقول مثلا كان انت حياتك بسوريا، نحن هن بس معانين بسوريا مثلا بس من التلفزيون او شيء، ترك المنطقة اللي انت كنت عايش فيها صعب ولا سهل؟ السؤال اللي بينسأل اكتر شيء هو بدك ترجع بعد الحرب او بعد دراستك هون بألمانيا على سوريا؟ وهالسؤال لازم بالضبط انا بحس حالي لازم اجاوب عنه، بس جوابه بالذات هو صعب، لانه جوابي رح يكون انه انا بعمري ما فكرت اجي ألمانيا، بينما إذا واحد وقع في ظروف يعني صعبة تخليه ينجبر يترك طبعا البلد اللي تربى فيه وكبر فيه، راح يعمل هالشي، بحث عن مستقبل أفضل ومكان يحسن يدرس فيه.
Was sind denn deine Ziele oder deine Wünsche für dieses Projekt?
Ich wünsche von meinen Teilnehmern, dass sie die Situation wirklich verstehen, was Flucht genau bedeutet, dass niemand sowas gerne erleben möchte, so einen schrecklichen Weg keiner will erleben, und dass niemand sein Zuhause freiwillig verlassen könnte. أنا بتمنى من المشاركين في الجولات اللي بعملها إنهن يحسنوا يتفهموا ليش العالم مثلاً عم تجي لهون وشو هدفه، لأنه كتير ملاحظ عن على التور من المشاركين إنه كتير بيأمنوا وبيصدقوا شو ما يسمعوا بالتلفزيون، وللأسف في كتير عالم بحكوا كمان شيء سيء من خلال أحزاب هون بالبرلمان أو وناس عادية فقط بس تسمع شغلة إنه خلص هاي شغلة صح وما بسدوا شغلة غيرها.
شكرا، vielen Dank.
sehr sehr gerne.
Radio Connection. Thank you. Radio Connection.
Mohammed, der bis 2015 in Syrien Aleppo gelebt hat, führt als Stadtführer durch sein Neukölln und erzählt von Ankommen in Deutschland.
محمد قدم إلى ألمانيا من حلب في العام 2015 ويعيش في برلين منذ 5 سنوات. في جولته حدثنا عن طباعاته عن المدينة وعن تجاربه الأولى فيها.
Die offizielle Sprache in Syrien ist Arabisch. Arabisch sprechen aber so viele Länder, deswegen Syrien Syrisch. Es ist die syrische Dialekt von Arabisch. Aber es gibt in Syrien andere Volksgruppen, die Arabisch auch nicht als Muttersprache haben, zum Beispiel Kurden. Schon mal von den Assyrern gehört. Assyrer, die Christen in Syrien sprechen auch Assyrisch, noch die Armenier und die Arameer, Tscherkess, Turkmenien, noch andere 2 Volksgruppen. Es wird ungefähr in Syrien 7 Sprachen gesprochen. Die offizielle ist noch immer Arabisch, Ämter, Behörde, Schulen und so weiter wird Arabisch gesprochen. Ich bin einer dieser Volksgruppen. Ich bin syrische Kurde, also gleichzeitig spreche ich Arabisch und Kurdisch. Es gibt auch immer Fragen, was passiert mit der Kurde im Nahen Mittleren Osten. Ich werde auch auf der Tour davon vielleicht erzählen. Die Karte von Syrien. Wie gesagt, in Nordsyrien, wo die Kurden am meisten wohnen. In Syrien ist leider seit über 8 Jahren Krieg, der Bürgerkrieg in Syrien. Aber wie viele Länder gibt es auch in Syrien?
Wie viele?
Ja, wie viele Länder?
Iran.
Russland, Iran, noch?
Türkei.
USA, noch?
EU.
EU, also sehr, sehr selten Frankreich mit Großbritannien und Israel haben sehr selten auch ein paar Angriffe in Syrien auch geübt. Die zählen auch dazu. Und es ist immer noch der Bürgerkrieg in Syrien. Es ist vielleicht ein Weltkrieg, aber in Syrien. Und wenn all diese Länder in Syrien kämpfen, kämpfen die alle mit einer Seite gegen die Bösen? Oder wer sind die Bösen da?
محمد أوضح للمشاركين عن تعدد الأديان والثقافات والإثنيات في سوريا والشرق الأوسط كما تحدث عن الوضع الحالي في سوريا.
Mohammed hat über die Frage woher kommst du gesprochen und darüber wie es ist Kurde in Syrien zu sein.
Wer hat schon mal von Aleppo gehört? Ich bin in Aleppo geboren, Aleppo aufgewachsen, meine Eltern sind in Aleppo geboren, Aleppo aufgewachsen. Wenn mich jemand fragt, woher kommst du, was soll ich antworten? Aus Aleppo. Aber viele kommen zu mir und sagen, aber du kommst doch nicht aus Aleppo. Warum? Weil die Kurden in Syrien stammen aus Nordsyrien, aus diesen 3 Kantonen, Afrin, Kuban, Kamischlil. Ich stamme aus Afrin, mein Opa wohnt da, 2 Tanten, ein Onkel. In den Ferien sind wir immer nach Afrin gefahren, manchmal auch am Wochenende. Aber warum soll ich aus einer Stadt kommen, wo ich nur in den Ferien war? Und diese Frage kommt auch leider sehr oft hier in Deutschland vor. Woher kommst du? Aus Berlin? Nein, woher kommst du wirklich? Es ist, wie man sich fühlt. Wenn man sein ganzes Leben verbracht hat und vielleicht noch nie war in dem Land, wo man herstammt, dann darf man auch irgendwie das sagen, wenn man das fühlt. Es gibt viele, die das nicht wollen, sein ganzes Leben hier verbracht und dann, die kommen aus dem Land, wo sie herstammen oder vielleicht noch nie waren. Ich finde das komisch, aber jeder, wie es einfach möchte. Ich kann Kurdisch sprechen, ich kann lesen, aber schreiben kann ich nicht, weil ich die Sprache nicht gelernt habe. Es war verboten ab 2006, 2007 und so weiter. Es ist schon leichter geworden, dass man die Sprache und so weiter in der Schule oder allgemein spricht. Ich erinnere mich immer noch, als ich 4. Klasse war. Meine Mutter hat mir gesagt, nicht so viel Kurdisch in der Schule sprechen. Für mich als Kind ist das einfach, warum eine Sprache in der Schule nicht sprechen? Es war verboten. Also es wurde immer als dass sie nicht, sich einfach nicht sammeln und so weiter, dass sie auf Demonstrationen führen. Aber jetzt als Erwachsener denkt man, was für ein Leben ist das, dass man seine eigene Muttersprache nicht sprechen darf. Dann gehen wir zu unserer nächsten Station. Es ist nicht mehr Politik, es ist über Essen.
محمد تحدث عن حياته ككردي في سوريا وطفولته هناك كما تحدث عن السؤال الذي يطرح عليه دائما وهو من أين أتيت؟
Essen ist ein sehr wichtiges Thema für Menschen aus dem Nahen Osten. Und es wird umso wichtiger, wenn man seine Umgebung verlässt. Wie kommt Mohammed mit dieser Seite seiner Kultur in Kontakt?
Scham. Was könnte Scham bedeuten? Also was könnte Scham bedeuten?
Essen.
Essen nicht?
Fleisch.
Fleisch auch nicht? Also nicht?
Shawarma. Hühnchen.
Shawarma.
Hühnchen.
Hühnchen, also kein Essen, nicht lecker lecker. Scham bedeutet? Bedeutet Damaskus.
Achso, Damaskus.
Ja, die Stadt Damaskus. Auf Arabisch ist Dimasch, aber die Mehrheit der Menschen einfach Scham für Damaskus. Irgendwie 2 Namen. früher Scham Land war viele Länder zusammen. Jetzt nur Damaskus heißt Scham. Jetzt fragt zweite Frage: Was kennen Sie von arabischen Gerichten? Es geht ein Gericht.
Falafel.
Falafel. Noch nie arabisch gegessen? Okay. Tabule. Falafel, Tabule noch?
Shawarma.
Shawarma. Hummus.
Hummus.
Hummus. Okay.
Fattoush.
Wow. Okay.
Makali.
Makali und?
Mutabal. Ah, ja, so.
Mutabal ist gegrillte Auberginen, also. Okay, schon viele, ich habe mich überrascht wirklich, schon viele Gerichte, aber Shawarma. Wer hat schon mal Shawarma gegessen oder wer kennt Shawarma? Nicht? Wer kennt Shawarma nicht?
Shawarma.
Shawarma? Okay, Shawarma ist genau wie Döner, einfach Fleischpieß, aber es gibt schon Unterschiede. Was ist der Unterschied zwischen Shawarma und Döner? Ja, Shawarma ist mit Hähnchenfleisch. Das Brot bei Shawarma ist arabisches Brot, Fladenbrot, viel Knoblauch, viel weniger Salat. Und ein Unterschied, viele Menschen merken das nicht. Shawarma ist leckerer als Döner. Tut mir sehr leid, das ist die Wahrheit. Aber schon mal Hummus gegessen? Wer hat noch nie Hummus gegessen?
Hummus, ja.
Sehr gut. Wie isst man Hummus?
Mit Finger. Brot.
Brot. Gabellöffel. Nicht, bitte nicht. Vor ungefähr 5 Jahren war ich neu in Deutschland. Ich war in einem Restaurant. Ich habe Menschen gesehen, die Hummus mit dem Löffel essen. Als ich das sah, es tat mir weh. Also bitte, mit dem Brot am leckersten. Was ist mein Lieblingsarabisches Essen? Ich liebe Ful, Falafel, Hummus, Fette, Tabule, Shawarma und so weiter. Gefüllte Weinblätter und so. Aber ich habe ein Lieblingsessen. Und heißt Mluchiye. Schon mal vom Mluchiye gehört? Ich weiß, deswegen ein Bild mitgebracht. Also, das ist einfach Reis und das ist Mluchiye. Mluchiye ist genau wie Spinatblättern, aber es ist kein Spinat. Es ist genau wie Mangold, aber es ist auch kein Mangold. Es ist Mluchiye-Blättern. In Deutschland?
Das ist Persisch, ne?
Arabisch, Persisch. Es wird auch in Iran gegessen.
Malava.
Also, es ist Mluchiye. In Deutschland wird importiert. Natürlich legal, ist ja eine Pflanze. Aber zum Essen. Okay. Mluchiye kann man mit Fleisch oder auch ohne Fleisch essen. Gibt es Vegetarier, Veganer hier? Okay, die Gruppe aus Berlin aber. Warum nicht?
Also,
ich weiß nicht warum, aber letzte Zeit ist es sehr häufig geworden, dass man vegetarisch oder vegan ist. Ist es cool, auch wenn man vegan ist? Man kommt sich vorzustellen, hallo, ich bin vegan, aber zuerst Mohammed, geht nicht. Aber ich habe es versucht. Leider könnte ich einfach ohne Shawarma nicht weitergehen. Was ist mein Lieblingsdeutsches Essen? Fast im Weihnachten wird Gansfleisch, Rotkohl, Klöße. Klöße heißt das. Mag ich nicht leider. Ich esse anstatt dessen gekochte Kartoffeln, aber mit Soße. Ich habe mich integriert. Wo habe ich ohne gegessen, hat überhaupt nicht geschmeckt, aber jetzt schon.
محمد يحب المطبخ العربي بشكل عام والسوري بشكل خاص ويتجه بانتظام إلى مكان تواجد المحال والمطاعم العربية في برلين نويكون حيث يستطيع تلمس جزء من تراثه والاستمتاع بأطعمته المفضلة فيها والتي أصبحت أيضا مقصدا دوريا للأكل لجميع سكان برلين.
In Berlin war Mohammed zum ersten Mal in einer Moschee, wo er auf Kurdisch beten kann.
Wir sind hier immer noch in Neukölln. Und wir stehen vor einem ganz normalen Gebäude, aber dieses Gebäude war früher eine kurdische Moschee, dann wurde geschlossen. Was heißt früher? 2017. Nächste Frage, warum wurde die Moschee geschlossen? Was könnten die Gründe sein? Zum Beispiel, dass sie zu radikal waren. Andere Ideen?
Zu klein.
Zu klein? Viele Menschen gehen in die Moschee. Oder? Noch vielleicht andere. Also es ist schon die Gründe, wenn man hört, eine Moschee wurde geschlossen. Manche Vorschläge zum Beispiel, weil es nicht so viele Menschen gehen in die Moschee oder weil es zu radikal war und so weiter. Der Grund eigentlich ist ganz, ganz normal. Geld. Neukölln und Kreuzberg. Diese zwei Bezirke sind in Berlin in der letzten Zeit sehr, sehr beliebt geworden. Viele wollen Neukölln und Kreuzberg einziehen. Das heißt, die Miete wird immer teurer. Nie war die Miete 1.800. Der Vermieter wollte nicht mehr verlängern, sie sind raus. Und dann kam eine Hausverwaltung, ADO, und die Miete ist 4.600 geworden. Dann ist die Hausverwaltung auch wieder raus. Jetzt ist ein Tattoo-Studio, können das leisten. Ja, was heißt kurdische Moschee? Das heißt, dass Gebete auf Kurdisch gehalten wurden. Ich habe das nie in meinem Leben erlebt, auch nicht in Syrien. Und dann habe ich das hier in Deutschland erlebt.
محمد أشار للزوار عن البناء الذي احتضن المسجد الكردي حيث كان يزوره بانتظام للصلاة الكردية والذي اضطر للانتقال خارج برلين بسبب رفع الأجار لأكثر من 3 أضعاف.
Alle Geflüchtete kam Mohammed illegal nach Deutschland. Aber warum hat er sich zur Flucht entschlossen und wie war sein Weg hierher? Er führte uns durch eine Geschichte des Wartens, der Angst und rascher Entscheidungen.
Einfach einen ganz normalen Platz, weil es ein freier Platz ist und zwischen 2 Stationen. Und es gibt hier sehr schöne Gemälde. Es geht aber nicht darum, es geht um meinen Weg nach Deutschland. Wie bin ich nach Deutschland gekommen? Warum bin ich nach Deutschland gekommen? Ich war mein ganzes Leben in Syrien. 18 Jahre lang. 2014 war ich 18, ich habe mein Abitur gemacht. Ich war in Aleppo. Und nach dem Abitur gibt es immer kurze Ferien. Wie gesagt, die Ferien sind wie immer nach Afrin gefahren. Auf dem Land ist es auch nicht immer schön, in große Städte zu wohnen. Aleppo mit 5 Millionen Einwohnern, sondern auch auf dem Land. Da haben wir eine Wohnung, viele Berge, bei meinem Opa besucht und so weiter. Es war einfach schön. Aber der Weg zwischen Aleppo und Afrin, wie lange hat es gedauert vor dem Krieg? 40 Minuten mit dem Auto, mit dem Bus. 2014, es war Krieg. Und der Weg hier war komplett zerstört. Es lag Trümmern von verbrannten Panzern, zerstörte Flugzeuge. Deswegen gab es einen Umweg. Wie lange hat es gedauert? 14 Stunden. Warum? Weil von Aleppo bis nach einer anderen Stadt, Hama, danach nach Idlib und danach nach Afrin. Und auf diesem Weg gibt es viele Kontrollaufnahmen von syrischer Regierung, von der Opposition, Freie Syrische Armee. Und danach in Idlib, also da gab es auch schon Kontrollaufnahmen von Al-Nusra-Truppen an der Grenze von Afrin, da gibt es auch Kontrollaufnahmen von der kurdischen Armee. Auf diesem Weg gibt es immer Gefahr auf die Jugendliche. Warum? Diesem Arte der Militär, der zum Armee musste. Wann muss man in Syrien zum Armee? Ja, 18. Ab 18 Jahre alt bekommt jeder Junge ein Heft, heißt Militärheft. Steht drauf, wann er zum Armee muss. Nach dem Abitur habe ich auch einen bekommen, stand drauf, nach 6 Monaten muss ich zum Armee. Wenn ich an der Uni studiert hätte, dann hätte ich Verlängerung bekommen, bis das Studium zu Ende ist. Wer bekommt auch Verlängerung? Wer Master macht, Diplom, Doktorarbeit. Aber wer muss gar nicht zum Armee? Ja, die Einschränkungen und so weiter haben. Noch Frauen müssen nicht zum Armee und sehr besonderer Fall. Wenn es in der Familie nur einen Sohn gibt, der muss nicht zum Armee. Wenn es zwei Söhne, dann beide müssen. Wenn drei, dann drei müssen. Vier müssen, egal, nur Einzelsohn müssen nicht zum Armee. Ich hatte einen Bruder, der ist 6 Jahre älter als ich. Er wohnt seit ungefähr 8-9 Jahren in der Türkei, in Istanbul. Mein Vater ist seit 2002 gestorben. Ich habe noch meine Mutter, sie ist Englischlehrerin und sie wohnt in Aleppo. Bin ich allein in Deutschland? Ich bin nach Deutschland allein gekommen. Aber ich habe Verwandte in Deutschland. Ich habe eine Tante in Berlin, die seit 45 Jahren in Berlin lebt. Ich habe noch einen Onkel, der seit 25 Jahren in der Nähe von Trier, Saarbrücken, da in der Nähe wohnt. Ich habe noch Verwandte in Bonn, die ich vor einer Woche kennengelernt habe. Aber ich bin allein nach Deutschland gekommen. Ich habe Kontakt zu meiner Tante und das brauchen wir für diese Station.
Aber wie, also, wie bist du gekommen?
Genau. Also, nach dem Abitur, wir wollten nach Afrin fahren. Ich bin mit meiner Mutter, mit meiner Schwester mit dem Bus gefahren. Bevor wir losgefahren sind, ich habe den Fahrer gefragt, gibt es Gefahr auf mich? Ich bin 18 Jahre alt. Er meinte, hast du Militärhilfe? Ich meinte, ja. Steht drauf nach 6 Monaten. Da meinte er, kein Problem, passiert nichts. Wir sind losgefahren von Aleppo bis nach Hama. 16 Kontrollaufnahmen von der syrischen Regierung. In jeder Kontrollaufnahme gab es einfach die Gefahr, dass ich aussteigen muss. Warum? Auch ohne Grund geht das. Ich hatte Angst, jedes Mal, als die Kontrollaufnahme da war. Erste Kontrollaufnahme, zwei Soldaten eingestiegen, natürlich bewaffnet, haben nach der Ausweis gefragt, waren bei mir, Ausweis, hab gezeigt, 18 Jahre alt, wo ist der Militärheft, hab gezeigt, nach 6 Monaten, wohin fährst du? Nach Afrin. Warum? Ich nur Ferien. Wann kommst du zurück? In 2 Wochen oder vielleicht eine Woche. Ich musste auch zurückkommen, um mich an der Uni zu bewerben. Und er meinte, aber du musst zurückkommen. Ich meinte, ich will ja zurückkommen. Er meinte, wir können dich finden, wenn du nicht zurückkommst. Ich meinte, ich will ja zurückkommen. Ich meinte, okay. Wieder mein Ausweis bekommen, mit der haben wir weitergefahren. Nächste Station, genau das Gleiche. Und 16 Mal haben wir das erlebt. Danach waren wir in Hama, von Hama bis nach Idlib. 7 Kontrollaufnahmen von Oppositionen. Genau das Gleiche. Aber es gibt noch eine extra Frage. Und zwar, du warst in Aleppo. Warst du in der Regierung? Ich meinte, ich war Schüler, 18 Jahre alt. Ich meinte, okay, das glauben wir nicht. Mein Ausweis genommen, hat jemand angerufen, meinen Namen und so weiter gesagt. Und dann hat man Angst. Okay, soll ich jetzt mitkommen oder nicht und so weiter? Ist nicht passiert. Er meinte aber, du musst zurückkommen. Wir können dich finden, wenn du nicht zurückkommst und so weiter. Dann weiter. 7 Kontrollaufnahmen da und dann waren wir in Idlib. Und da waren die Kontrollaufnahmen von Al-Nusra-Truppen. Bus wurde angehalten. Wir hatten schon Angst, weil wir schon viel gehört haben. An der Wand, wir haben eine sehr große Flagge von IS gemalt gesehen. Dann hat man schon die Gedanken, die man im Fernseher immer hat, immer sieht. 2 sind eingestiegen. Eine kam zu mir, hat gesagt, Ausweis, hab gezeigt. Und er meinte, warum hast du Ausweis deines jüngeren Bruders genommen? Obwohl sie meine war. Auf dem Bild sah ich jünger aus, weil jeder von uns sieht jünger aus auf der Ausweis. Ich habe damals mein Abitur, als ich 16 Jahre alt war, gemacht. Und danach war ich 18 Jahre alt. Und genau diese 2 Jahre, man verändert einfach sich viel. Und der neben mir saß, hat mich nochmal gefragt. Ja, sag Mohammed, warum hast du Ausweis deines jüngeren Bruders genommen? Ich meine, das ist mein Ausweis. Du kannst auch die Information vergleichen. Auf der Ausweis, auf dem Militärheft sind gleich, nur das Bild ist anders. Er meinte, okay. Wo hast du den Militär gemacht? Er weiß auch, dass ich nicht bei dem Militär war, aber einfach dumme Fragen stellen, vielleicht antworte ich irgendwas Falsches, dass ihm irgendwie wütend oder ärger macht, dass er sagt, okay, fertig, wir nehmen dich und so weiter. Ich meinte, ich war noch nicht bei der Armee. Und in diesem Moment kam wieder meine Mutter rein. Was ist das Problem? Er war immer mit mir in Aleppo, ist mein Sohn, nur zur Schule, jetzt hat er sein Abitur gemacht und das war's. Er war noch nie bei einer Kampfseite. Dann meinte er, okay. Wohin fährt ihr jetzt? Ich meinte, nach Afrin. Er meinte, wenn du nach Afrin fährst, ist kein Problem. Aber wenn du zurückkommst, wir werden dich nehmen. Dann habe ich wieder meinen Ausweis bekommen mit der Heft und wir sind weitergefahren. An der Grenze von Afrin, wieder angehalten von der kurdischen Armee. Aus welchem Dorf kommst du, welche Familie und so weiter. Dann haben sie das gekannt. Und dann sind wir nach 14 Stunden in Afrin angekommen. Aber Afrin ist eine kleine Stadt. Und damals Afrin war eingekesselt. Es gibt nur einen Weg raus von Afrin nach Aleppo. Ich darf aber diesen Weg nicht gehen. Was soll ich machen? Ich wollte studieren, weil ich studieren wollte und weil ich studieren musste. Warum? Damit ich die Verlängerung bekomme, dass ich nicht zum Armee muss. Warum möchte man nicht zum Armee? Man möchte einfach nicht sterben oder man möchte auch nicht umbringen. Es gibt Leute, viele Leute, ja, das ist mein Land, ich verteidige mein Land und so weiter. Gegen wen muss man in Syrien kämpfen? Gegen andere Syrer, die von irgendeinem anderen Land unterstützt werden? Ich wollte mich, also für mich einfach Bildung war immer wichtig, ich wollte studieren und ich wollte mich nicht opfern für so eine Sache, die gerade in Syrien läuft.
محمد ترك حلب مرغما بسبب الوضع السيء هناك وخطورته على الشباب في عمره خاصة بعد استحالة عودته من أفرين إلى حلب حيث كان يريد بدء دراسته الجامعية وبالتالي تأجيل خدمته العسكرية.
Ich habe meine Tante angerufen, die in Berlin ist. Ich habe ihr erzählt, was mir passiert ist. Sie meinte, nein, du musst studieren, du kommst nach Berlin, ich schicke dir Visum, du kommst nach Berlin und dein Studium hier machen. Und auf einmal darf ich studieren. Wo? In Deutschland. Ich habe mich sehr gefreut, aber das zweite Problem, Afrin ist eine kleine Stadt, da gibt es keine Botschafter. Damals, 2014, die Grenze zwischen Syrien und Türkei war noch offen. Ich bin legal in die Türkei eingereist und ich habe auf dem Visum gewartet. Ungewartet. Wer hat schon mal auf ein Visum gewartet? Wie lange hat es gedauert?
3 Wochen.
3 Wochen ist schon Langzeit oder normal?
Ich fand es damals lang. Na, also ich weiß, du hast eine schöne Geschichte.
Ja, also die ideale Wartezeit ist zwischen 2 bis 4 Wochen oder in 24 Stunden. Ich habe 1 Jahr auf dem Visum gewartet, von dem deutschen Konsulat da in Istanbul. 1 Jahr lang einfach warten und am Ende habe ich die Antwort bekommen, eine Absage. Und nach 1 Jahr lang, diese ganze Hoffnung in meinem Kopf, wie mein Leben aussehen wird, wie ich die Sprache lernen werde, wie ich bei meiner Tante wohnen werde, der Mann, meine Tante, kenne ich gar nicht, in meinem Leben habe ich noch nie gesehen und da werde ich bei denen wohnen, also diese ganz einfach zukünftige Pläne waren alle einfach weg. Ich war wirklich sehr, sehr groß enttäuscht, ich hatte keine Zukunft mehr in meinem Kopf, was ich gebaut habe, war alles weg. Ich habe da Freunde kennengelernt, die meinten, mach dir keine Sorgen, wir gehen alle zusammen nach Deutschland, wir haben auch Verwandte in Deutschland. Wie? Ins Meer nach Griechenland. Wir sind zu viert nach Izmir gefahren. Man fragt sich, wie geht das? Wie findest du Schlepper, der dich illegal zu einem Land bringt und so weiter? Als wir auf dem Bushops, dass wir in Izmir waren, haben wir viele Menschen gesehen, viele Menschen gesehen und alle wollten nach Griechenland. Aber auf einmal war es nicht nur aus Syrien. Aus Syrien, Lebanon, Palästinenser aus der Türkei selbst, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Tunesien, Libyen, Marokko, noch viel andere verschiedene Nationalitäten. Und alle wollten nach Griechenland. Und da waren wir da, überrascht. Einer kam zu uns, hat uns gefragt, wollt ihr nach Griechenland? Wir meinten, ja. Und er meinte, okay, gib mir euer Geld jetzt. Ich rufe euch an, wann ihr am Strand sein sollt. Wir haben das natürlich nicht gemacht. Er wollte einfach das Geld nehmen und uns dort verlassen. Aber daher sind wir 3 Tage dort geblieben, weil alle uns dasselbe gesagt haben. Am 3. Tag waren wir wieder unterwegs in diesem Platz. Dann kam einer, hat gesagt, wollt ihr nach Griechenland? Wir meinten, ja, aber wir bezahlen kein Geld jetzt. Er meinte, ist okay. Wenn ihr in Griechenland seid, dann kann ich das Geld von niemandem hier in Izmir nehmen. Und in Izmir damals gab es Büros, dass es ihre Arbeit ist. Sie hatten Sicherheitsbüros. Man kann sein Geld dort verlassen, man bekommt einen Code. Wenn man in Griechenland ist, gibt es Code dem Schlepper, er kann das Code dort abholen. Er hat unsere Nummer genommen, ich rufe euch an, wann ihr am Strand sein sollt. In 2 Stunden hat er uns angerufen, er meinte, um 12 Uhr in der Nacht müsst ihr da am Strand sein. Ihr seid 35 Menschen mit 9 Meter Schlauchboot. 9 Meter Schlauchboot, wie viele Menschen passen? 15 bis 18, 20 vielleicht geht auch. Aber für normale Fahrt Für solche Fahrten da, wir haben immer gehört, mit 9 Meter Schlauch wurden sogar 40 Menschen gefahren, sogar 45 Menschen. Aber viele sind auch gestorben. Deswegen war 35 schon gut. Und er meinte, wir schicken auch einen Fahrer mit euch. Was für ein guter Schlepper. Und mit 12 in der Nacht waren wir da am Strand gewesen. Aber wir waren 55 Menschen mit 7 Meter Schlauchboot. Und der Schlepper kommt nicht am Strand. Es ist irgendwo in seinem Büro, in seiner Wohnung. 2 Vermittler waren da und sie waren bewaffnet. Und sie haben uns gefragt, wer kann von euch fahren? Keiner kann fahren. Keiner hat gesagt, ich kann fahren, weil keiner könnte. Sie haben uns versprochen, dass sie einen Fahrer mit uns schicken. Dann haben sie das gesehen, die haben miteinander gesprochen und uns nochmal die Frage gestellt. Wer fahren möchte, nehmen wir kein Geld von ihm. 5 haben gesagt, ich kann fahren. Warum? Wie viel Geld? Schon mal gehört, wie viel sowas kostet? Ungefähr 10.000.
10.000?
Ja, pro Person. 1.000. Also nicht 200, 300. Es ist wirklich sehr, sehr nah. Wenn man in Izmir da steht, kann man Griechenland sehen. Sehr, sehr nah. Es gibt verschiedene Preise. Es gibt manche Schlepper, die sich spezialisiert haben auf Familien, weil sie auch Kinder dabei hatten. Sie waren bereit, mehr Geld zu zahlen, um Sicherheit zu fühlen und so weiter. Und der Schlepper meinte, wir schicken euch mit einem Touristenjacht. Touristenjacht ist nur Holzboot. Aber wenn man hört Touristenjacht, dann denkt man, okay, passiert nichts Touristenjacht. Das ist teuer, das ist teurer als Schlauchboot. Das kostet zwischen 2.000 bis 2.500. Das günstigste da war Schlauchboot, Gummischiff. $1.200 hat er damals gesagt. Sparen, $1.200, wenn man als Fahrer geht. 5 haben gesagt, ich kann fahren. Er hat einen ausgewählt, war aus Libyen. 2 kleine Runde im Wasser gemacht, du kannst sehr gut fahren, alle einsteigen. Wir sind alle eingestiegen, außer 5. Sie meinte, nein, wir steigen nicht ein, das ist zu viel, das passt uns nicht, wir werden jetzt sterben. Aber die Vermittler waren bewaffnet. Und gezwungen mussten sie auch einsteigen. Weil alles schon gesichert ist, sie mussten jetzt einfach nur rüberfahren, damit sie ihr Geld kriegen. Wie lange dauert die Fahrt ungefähr? Es ist wirklich sehr nah. Viele haben gesagt, in 40 Minuten sind wir angekommen. Viele haben gesagt, in 1 Stunde, 2 Stunden. Unsere Fahrt hat 4 Stunden, 30 Minuten gedauert. Warum? Weil der Motor 3-mal kaputt gegangen ist. Bevor wir losgefahren sind, die Vermittler haben uns gesagt, es ist 12 in der Nacht, also ist alles einfach dunkel. Und wir haben ein Licht vom Weiten gesehen. Er meinte, habt ihr das Licht dort gesehen? Ja, das ist Griechenland, einfach geradeaus fahren. Wir haben das gemacht, geradeaus gefahren, aber da ist eigentlich wie eine Autobahn, da sollen so viele Schiffe fahren. Es gab keine anderen Schiffe, es gab keine Polizei da auf einmal. Das erste Mal, als der Motor kaputt gegangen ist, war nach einer halben Stunde, der Motor hat einfach aufgehört, der Fahrer hatte keine Ahnung, er hat versucht mit diesem Seil, er meinte, es gibt kein Benzin mehr, ich weiß, was passiert. Hat nochmal versucht, hat geklappt, wieder losgefahren, das zweite Mal wieder aufgehört nach einer Stunde. Der meinte, es gibt Wasser drin, es funktioniert nicht mehr. Ein anderer Mann hat was versucht, hat geklappt. Das dritte Mal war um 3 Uhr in der Nacht, waren irgendwo hier im Mittelmeer und wir haben kein Licht mehr gesehen. Wenn man am Strand ist, kann man schon das Licht sehen. Da im Wasser kann man nichts sehen außer Wasser. Wenn es 3 Uhr in der Nacht ist, das heißt dunkles Wasser, alles schwarz, alles dunkel, man hat einfach Angst. Und viele saßen in der Mitte, dass das Schlauchboot so geworden ist, dass die in der Mitte saßen, bis zum Hals mit Wasser waren. Es war unter Wasser, weil wie viele da waren. Die Jugendlichen mussten entweder da am Rand hier sitzen, damit wir am Anfang das Schlauchboot schieben mussten, bis im Wasser ist. Ich saß hier am Rand. Bei mir war das nur bis zum Knie mit Wasser. Aber war das kalt damals? Wann war damals? Es war genau am 10.09.2015. 10.09. Nicht ganz kalt, aber um 3 Uhr in der Nacht, halbes Körper ist im Wasser. Viele haben gezittert, es war wirklich sehr, sehr kalt. Man ist einfach da, man hat keine Ahnung mehr, was wir jetzt machen. Es ist einfach, als ob wir auf den Tod gewartet haben. Ich weiß nicht, wie man in so einer Situation schlafen kann. Ich bin eingeschlafen. Ist das, weil es 3 Uhr in der Nacht ist, meine Schlafenszeit? Oder ist das, weil es sehr kalt war, Körpertemperatur wird immer niedriger und ich wurde bewusstlos?
وأجبر لاحقا على الرحيل إلى تركيا حيث انتظر هناك عاما كاملا للحصول على فيزا للقدوم إلى ألمانيا بدعوة شخصية لكنه فوجئ برفض طلبه من السفارة وقرر بعدها التوجه إلى الطريق المعهود عبر البحر إلى اليونان ومن ثم عبر دول البلقان نحو وجهته ألمانيا حيث يعيش بعض أفراد من عائلته. طريقه كان محفوفا بالمخاطر خاصة بعد أن جمع المهرب أعدادا كبيرة على ظهر القارب المطاطي المتجه نحو الجزر اليونانية، وشارف القارب على الغرق عدة مرات في وسط البحر المتوسط.
Wir sind alle ausgestiegen und der Fahrer hat navigiert, er hat geguckt, wir waren auf einer Insel in Griechenland, die Lesbos heißt. Aber wir haben gedacht jetzt, es wird noch viel schlimmer jetzt, wie werden wir zu einem Bahnhof zu gehen, um Ticket zu kaufen, danach weiterfahren, weil wir haben einfach Angst gehabt. Aber es war viel leichter. Aber jetzt davor, wir waren auf der Insel, wir haben viele Menschen gesehen, die auch gerade angekommen sind. Als wir losgefahren sind, sind andere 5 Schlauchboote losgefahren. Man fragt sich, warum gibt es da keine Polizei? Vielleicht rechnen wir auch zusammen. Wenn in dieser Stunde 5 Schlauchboote zusammen losgefahren sind, in jedem Schlauchboot 50 Menschen, von jedem nur $1,000. Wie viel macht der Schlepper in dieser Stunde? Nur mindestens $250,000. Aber sowas gibt es jede Stunde, jeden Tag, wochenlang, monatelang. Warum gibt es da keine Polizei? Das Geld wurde geteilt. Und das ist keine Vermutung, das ist die Wahrheit. Bevor wir losgefahren sind, wir haben ein Polizeischiff gesehen, der hat eine kleine Runde hier im Wasser gemacht. Dann die Vermittler haben gesagt, wir müssen jetzt losfahren. Haben auch Funkbus bekommen, wir müssen losfahren und die haben das gemacht. Wenn irgendein Kommissar in einem Tag ein paar Millionen bekommt, natürlich macht Geschäfte mit Menschen. Als wir auf der Insel waren, es war viel leichter als gedacht. Wir haben oft das Erlaubnis da bekommen, dass wir einen Tag in Griechenland bleiben dürfen. Warum gibt es dafür noch eine offene Erlaubnis? Dass es offiziell wird, dass wir das Land verlassen müssen. Danach mit dem Großschiff nach Athen gefahren, mit der Polizei. Von Athen mit dem Bus nach Thessaloniki, also von Thessaloniki nach Mazedonien. In Mazedonien wieder offiziell für einen Tag bekommen, danach mit dem Zug nach Serbien gefahren. Also nicht gefahren, sondern geschickt. In Serbien wieder offiziell für einen Tag bekommen, danach mit dem Bus nach Belgrad, von Belgrad nach Ungarn geschickt. In Ungarn war anders. Wir haben immer Angst von Ungarn bekommen. Immer so viele Berichte von ungarischer Polizei und so weiter, was Ungarn überhaupt mit den Geflüchteten da macht. Wir hatten Angst. Aber damals war genau am 13.09. Am 15.09. hat Ungarn sich entschieden, dass sie die Grenze mit einem Zaun schließt. Die lässt keiner mehr durch Ungarn kommen. Genau. Die lässt keiner mehr durch Ungarn kommen. Deswegen lässt sie jetzt alle, die an der Grenze sind, durch, ohne Fingerabdruck, ohne Geld, schickt mit dem Zug nach Österreich. Und da waren wir. In Österreich sind wir selbst nach Wien gefahren, wollten einfach Hauptbahnhof und danach, ich wollte nach Berlin fahren. Ich habe nach München gebucht, die Menschen da haben alle nach München gebucht. Warum? Weil auf Hauptbahnhof Wien stand ein großes Plakat. Wer von Wien nach Berlin fahren möchte oder nach Dänemark, Schweden, Holland, also Niederlande und so weiter, man muss durch Tschechien fahren. Und in Tschechien ist genau wie in Ungarn. Fingerabdruck im Gefängnis und so weiter. Deswegen zuerst nach München und danach egal wohin. Alle haben nach München gebucht. Wir sind alle mit dem Zug gefahren, aber niemand ist in München angekommen. Wir mussten alle in Salzburg aufsteigen. Warum? Weil wir illegal waren. In Salzburg mit der Polizei sind wir da einfach angehalten. Alle mussten aussteigen und wir wurden zu einem Kamm gebracht, aber es war anders, dieser Kamm. Es gab keine Security an die Tür, es gab nicht so viele Polizisten, wie was wir erlebt haben auf dem Weg. Wir haben einen Polizist gefragt, müssen wir hier bleiben oder können wir weitergehen? Und er meinte, nein, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das erste Mal nach 8 Tagen lang ein Polizist auf dem Weg sagt uns, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir haben gesagt, wir möchten nach Deutschland gehen. Und er meinte, okay, nach Deutschland. Jetzt geradeaus und dann nach rechts, da ist Deutschland. Wir haben uns überrascht, wie groß ist Deutschland. Wir haben das gemacht. Geradeaus, raus mit dem Heim, rechts, deutsche Autobahn, deutsche Polizei. Wir wussten nicht, dass wir genau an der Grenze waren. Salzburg ist auch an der Grenze. Mit der deutschen Polizei 6 Stunden geblieben, Ausweis abgegeben, Kontrolle und so weiter. Nach 6 Stunden sind wir rein mit dem Zug, mit dem Bus zu einem Heim gebracht in der Nähe von Nürnberg. Und da bis Nürnberg hat es 8 Tage gedauert. In Nürnberg habe ich meine Tante angerufen. Wo bist du? Keine Ahnung. In der Nähe von Nürnberg. Dann hat sie gesagt, dann bleib nicht da, komm nach Berlin. Wir können dir helfen und so weiter, wir sind hier. Dann bin ich raus von dem Heim. obwohl ich mein Passport, also Ausweis da abgegeben habe und so weiter. Ich bin raus von dem Heim, mit dem Zug nach Berlin gefahren. Wie viel hat es gekostet? Weil das hier war auch alles selbst bezahlt. Das teuerste war Schlauchboot, $1,200. Alles insgesamt von Istanbul bis nach Berlin, €1,800. Als ich in der Türkei war, hatte ich auch nicht so viel Geld. In diesem Jahr aber habe ich gearbeitet. Trotzdem reicht es nicht aus. Meine Tante hat auch mir Geld überwiesen.
بعد أن وصل إلى الجزر اليونانية انطلق من هناك نحو أثينا ومنها باتجاه دول البلقان عبر مقدونيا وصربيا وصولا إلى النمسا ومنها عبر الحدود بين سالزبورغ وألمانيا مشيا على الأقدام وكانت وجهته منها إلى برلين.
شوفت وحدة بتشبهك بس بالمرة ما بتشبهك أنا خليتها هيك خليتها بتشبهك اليوم شوفت وحدة بتشبهك بس بالمرة ما بتشبهك أنا خليتها هيك خليتها بتشبهك كأني اشتقت لك وخايف أنسى شكلك بدي ارجع اشوفك وابطل مشتاق لك ابوسك عكتفك اشم ريحة شعرك صدقي مش احلى من هيك صدقي مش احلى من هيك اليوم شوفت وحدة بتشبهك روحت أنا عالبيت من وقت بعزفك بغني بس إيلك كأني اشتقت لك خايف أنسى شكلك بدي أرجع أشوفك وأبطل مشتاق لك أبوسك عكتفك هاشم ريحة شعرك
Wie waren die Erfahrungen von Mohammed in Deutschland denn?
Ich bin in Berlin angekommen. Ich musste mich als Asylbewerber beantragen. Und der Mann meiner Tante, damals war er schon seit 5 Jahren ehrenamtlicher Helfer. Er kennt sich gut aus. Er meinte, bleib nicht in Berlin. Hier ist Katastrophe. Warum? Weil viele nach Berlin kamen. Und alle haben gehört, okay, Hauptstadt, hier ist immer viel Möglichkeiten. Auf einmal 3 Unis, so viele Ausbildungsplätze, Arbeit und so weiter. Alles läuft schneller. Außer Papier, wenn viele da sind. Er meinte, geh zu einem Ort, wo nicht so viele Menschen gibt, wo auch nicht so viele Geflüchtete angekommen sind. Und ich bin nach Brandenburg gefahren, nach Eisenhüttenstadt. 2 Wochen da geblieben. Danach habe ich Transfer bekommen, dass ich in eine andere Stadt muss, und zwar nochmal in Brandenburg. Und die Stadt hieß Forst Lausitz. Wenn noch nie davon gehört, kein Problem. Bis jetzt hat keiner davon gehört. Meine erste Woche in Forst Lausitz, also das heißt meine erste Woche als Ankommen. Ich bin jetzt hier, okay, ich muss da wohnen. Wir waren zu dritt gegen 18 Uhr zu Kaufland, da gab es nur Kaufland. Wir gehen jetzt zu Kaufland, wir freuen uns. Und auf dem Weg, als wir da waren, kam ein Junge auf dem Fahrrad, hat vor uns eine kleine Zettel weggeworfen und ist weitergefahren. Wir haben uns überrascht, okay, was für ein Zettel ist das? Wir haben die Zettel genommen. Was stand darauf? Auf Englisch. Don't make Germany your home. Und zwar meine erste Woche in Deutschland. Nächste Woche in einem anderen kleinen Stadt gab es ein syrisches Geschäft und wurde irgendwie zerstört. Da haben wir gedacht, okay, ist ein bisschen gefährlich. Unsere erste Aufnahme in Eisenhüttenstadt. Es gab Demo da, wurde mit Molotow beworfen und die Hälfte irgendwie verbrannt.
في الفترة الأولى في ألمانيا عاش محمد في مقاطعة ميكلنبورغ في برمان وعاش في أول تجاربه مع العنصرية ورفض الأجانب هناك لهم حيث رمى له في أولى أيامه هناك شخصا بورقة مكتوب عليها عودوا إلى بلادكم كما هجم مكان إقامة اللاجئين بالقنابل النارية اليدوية الصنع.
Ich hatte meinen Aufenthalt in Ermordung bekommen, das heißt 2015. Ich durfte umziehen. Ich bin nach Berlin umgezogen, aber 8 Monate lang habe ich auch nach einer eigenen Wohnung gesucht. Ich wollte irgendwie allein wohnen und nach 8 Monaten habe ich es geschafft, eine Wohnung zu finden. In einer Einzimmerwohnung. Und ich wohne seit über 3 Jahren da. Ich bin sehr glücklich da. Und ich wohne im Bezirk Marzahn. Ich merke immer die Reaktion, wenn ich das erzähle. Weil jetzt, wenn ich meine Freunde erzähle, ich habe endlich eine Wohnung gefunden, ich frage mich wirklich wo, ich sage Marzahn. Und jetzt mal die Reaktion ist, oh, es tut mir leid für dich, Mohammed. Warum? Es gibt auch Verurteile und Ruf von Marzahn. Marzahn liebe ich so sehr anscheinend, aber ich wollte meinen Tour in Neukölln machen. Warum? Weil Neukölln ist auch ein ganz besonderer Bezirk, das auch kein anderes Bezirk in Berlin ähnelt oder vielleicht sogar in Deutschland. Hier in Neukölln wollen Menschen aus verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen Religionen, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Ländern, alle zusammen. Und ich mag, dass wir einfach verschiedene Menschen zusammenkommen.
محمد يعيش في بلدية مارتسان في برلين ويحب العيش فيها رغم رفض الكثيرين العيش فيها ورغم تجاربه السيئة أحيانا مع الجيران ولكنه اختار نويكولن كمكان لجولته لأنه يحب تعدد الثقافات التي تعبر عنها نويكولن.
Mohammed erzählte uns von seinem ersten Kontakt mit der deutschen Sprache, den er bereits in Syrien gemacht hatte.
Ein großer Schritt von Integration ist die Sprache. Wie habe ich Deutsch gelernt? Als ich in Syrien war, kannte ich kein einziges Wort auf Deutsch, außer einem Wort. Auf Arabisch ist ein Wort, auf Deutsch ein Satz. Welcher Satz könnte das sein? Mein erster deutscher Satz. Ich liebe dich. Ich war 4. Klasse. Meine Tante kam jedes Jahr nach Syrien. Ich meinte endlich, meine Tante bringt uns doch was auf Deutsch bei. Sie meinte, okay, das bedeutet, ich liebe dich. Und nach 5 Minuten, was habe ich gelernt? Ich liebe dich nicht. 4. Klasse, Liebeskomma. Aber mit diesen 2 Sätzen kann man nicht in Deutschland bleiben, deswegen noch mehr Deutsch gelernt. Als ich nach Berlin umgezogen bin, habe ich an einem Integrationskurs teilgenommen. Was ist Integrationskurs? Ist einfach ein Sprachkurs, dauert 6 Monate, endet mit Sprachniveau B1. Warum heißt es Integrationskurs? Weil es am Ende des Kurses ein Buch gibt, das wir lernen müssten. Und das Buch heißt Das Leben in Deutschland. Was haben wir da gelernt? Mülltrennung. Nicht nur. Nicht nur. Viele andere Sachen. Zum Beispiel, wir haben viel Geschichte gelernt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Bau der Mauer, Fall der Mauer, DDR, BRD, Politik, die Parteien, Bundestag, wie es alle hier funktioniert.
محمد تعلم أول كلمة ألمانية له عندما كان طفلا في حلب بعد وصول خالته التي أتت لزيارتهم قادمة من ألمانيا حيث كانت تلك الكلمة والتي هي الأشهر في العالم بين اللغات وهي أحبك لكنه سريعا ما تعلم أيضا أنا لا أحبك.
Radio Connection. Das war unsere Sendung über besondere Stadtführungen, die für Alt- und NeuberlinerInnen gleichermaßen interessant sind. Mehr über den Verein und ihre Stadtführungen findet ihr unter www.querstadtein.org. Bis nächste Woche. Tschüss!
هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع عن جمعية كفيشتات أين حيث يلتقي البرلينيون الجدد مع سكان برلين لتشاركوا معهم قصصهم عن المدينة. لمعلومات أكثر عن الجمعية وجولتها يمكنكم زيارة موقعها الإلكتروني www.kvierstadtein.org وإلى اللقاء في الأسبوع القادم. تشوس.
عم بخش وما تقوي دقتك تفضح لي الحكاية خليها خباية لا بتهش ولا بتهش
Radio Connection.